Dramatische Ereignisse in Ägypten, doch Diktatoren gibt es auch anderswo. Ganz am nördlichen Rand von Afrika zum Beispiel, da herrscht auch ein Autokrat, bei dem man sich fragt, wann er endlich abdanken muss. Aber sowohl der Westen als auch die eigene Bevölkerung lassen ihn seit Jahren gewähren.
Ein Zustand der Gesetzlosigkeit und Korruption bis in höchste Regierungsebenen. Ein Volk, das in den Slums der Städte verwahrlost. Medien, die mundtot gemacht werden. Ein Regime, das notfalls auch vor roher Gewalt nicht zurückschreckt. Zustände, wie es sie nur in einem autoritären Staat geben kann. In einem Land, in dem das Volk keine demokratischen Mittel findet, selbst herrliche Autokraten abzuwählen. Ein Land, das die gemeinsamen Grundwerte freiheitlich geprägter Staaten mit Füßen tritt. Ein Land wie Italien.
Kompott Nummer 252, guten Plack. Hallo und herzlich willkommen zum 252. Kompott, den ich am heutigen, inzwischen ziemlich sonnigen Freitag, dem 25. Februar 2011 aufgenommen habe.
It is 12:29.
Yep. Der guten Plack ist im Gegensatz zum Diktalien, was ich im Intro verstaut habe, nebenbei aus der Quersendung vom 3. Februar, ist der guten Plack tatsächlich Thema im Podcast, nämlich in Teil 1. Neben Ägypten und Bahrain und mehr. Was außerdem auch noch ganz spannend diese Woche ist, also die übliche Dreiteilung habe ich natürlich wieder eingehalten. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech-Space, Ausrufezeichen. Mafia taucht dafür dann allerdings da nicht auf. Was nämlich noch ganz spannend ist, diese Woche ist ein gewisser Shuttle-Start, der so quasi auf den allerletzten Drücker gelaufen ist. Den erzähle ich euch aber in Teil 3. Und was ihr euch jetzt einfach anhören könnt, wenn ihr hier nicht jetzt aufhört zu hören, das ist dann Teil 3, das dritte Drittel an Podcast diese Woche. Die Technik-Ecke, in der sich ein paar Meldungen zum Atom verstecken. Drei Meldungen zum Space, wobei die dritte Meldung formulieren wir mal vorsichtig. Ich war mir gestern dann, als ich angefangen habe, an der rumzuschreiben, noch nicht ganz sicher, dass ich die tatsächlich als Shuttle-Start hinkriegen würde. Was genau da, wie genau abgelaufen ist, dann gibt es ein paar Fanboy-Meldungen und mehr. 1 Grad, sunnige, chillige Greetings. Es könnten allerdings auch 0 sein. In jedem Fall fühlt es sich nach minus 4 Grad an und der Wind macht 22 bis 30 oder 26 km aus dem Southeast. Blauer Himmel. Also mehr blau als vorhin. Aber ja, so, da bin ich dann wieder. Mit dem Krimi-spannenden dritten Teil, der erstmal damit anfängt, dass Microsoft die Bedingungen für seinen App Store, wie immer der da heißen mag, Marketplace, genau, angepasst hat und da nämlich verboten hat, dass Programme eingestellt werden, die unter einer von mehreren bösen verbotenen Lizenzen stehen. Unter anderem taucht da namentlich eine GPL mit auf. Was aber eigentlich gar nicht Not täte, denn wie wir ja wissen, seit VLC aus dem Apple App Store rausgekickt wurde wegen GPL Violation, kann das eigentlich genauso wenig bei Microsoft drin auftauchen. Von daher, sie haben jedenfalls also großräumig da mal ein paar Lizenzen verboten für Apps. Weil die, wo man verpflichtet ist, den Source gefälligst immer weitergeben zu müssen, die dürfte nicht, was aber eigentlich umgekehrt auch genauso ist, die Apps dürften da ohnehin nicht rein. Also selbst wenn Microsoft die Lizenz nicht explizit verbieten würde. Von daher fällt das eher in die Kategorie Non-News, aber ja, immerhin. Auch Mikrokia ist da noch aufgefallen mit einer Meldung, ich glaube letzten Freitag müsste das schon gewesen sein, dass der Herr Elop nämlich uminvestiert. Ich habe mich ja letzte Woche noch über den lustig gemacht, so frei nach dem Motto, ja, ist einer der Top-Einzelaktionäre von Microsoft und hat 0 Nokia-Aktien und dann will der für Nokia tätig sein. Und der hat dann jedenfalls seine Microsoft-Aktien irgendwie auf den Markt getreten. knapp ein halbes Jahr nach seinem Amtsantritt alle seine Aktien seines vorherigen Arbeitgebers Microsoft verkauft. Zugleich gab der Kanadier am Freitag bekannt, dass er inzwischen Nokia-Aktien für 1 Million Euro gekauft hat. Was noch nicht so wirklich viel ist, aber immerhin. Na, weil dann lässt sich zumindest etwas besser argumentieren, dass es ja auch in seinem persönlichen Sinne ist, für und nicht gegen Nokia zu handeln. Wobei ich immer noch ernsthafte Zweifel dran habe, dass Mikrokia tatsächlich für Nokia gut wäre, aber pff, ja. So, dann ist der zumindest auch Aktionär von dem Verein, wo er da Vorstand spielt. Ja. So, auch vom letzten Freitag kam dann noch die Meldung, dass Google jetzt Java-Patente überprüfen lassen will. Weil da geht es ja um die lustige Geschichte, dass Oracle hingegangen ist und gesagt hat, böses Google, du verletzt Patente von uns und Urheberrechte und sowieso und überhaupt. Und da ist jetzt Google aufgefallen, dass man doch mal bei den Patenten nachgraben kann, ob die denn eigentlich überhaupt zu Recht erteilt wurden. Oder nicht so, wie es in USA bei Patenten wohl häufiger der Fall zu sein scheint, dass sie einfach erstmal erteilt wurden und man dann sich darüber nochmal Gedanken drüber machen kann, ob das denn eigentlich überhaupt hätte sein können. Aber ja. Und da soll jetzt ein unabhängiger Gutachter untersuchen, ob die Erfindungen überhaupt patentierbar gewesen wären. Ja, und jedenfalls soll da also jetzt ein Gutachter untersuchen und immer gucken, was dann rauskommt, wie viele Patente Oracle dann am Ende davon noch übrig bleiben. So, Neues vom Atom. RWE rüstet jetzt nämlich Biblis nach. Der Energiekonzern RWE steckt in diesem Jahr 260 Millionen Euro in die Nachrüstung seines südhessischen Atomkraftwerks Biblis. Die Zahl nannte Hessens Umweltministerin Lucia Puttrich, CDU. Am Donnerstag, Block A und B, sollen unter anderem besser gegen Erdbeben geschützt werden. Damit würden die Forderungen für eine Laufzeitverlängerung erfüllt, erklärte Puttrich. Und Biblis-Gegner halten das AKW aus den 70er Jahren für besonders störanfällig. Bumbles. Nach Ansicht der Opposition stellt das Land wirtschaftliche Interessen vor Sicherheitsfragen, da 20 Jahre alte Auflagen beispielsweise erst bis 2013 erfüllt sein müssen. Und dann lohnt es ja nicht mehr, weil man dann ja demnächst den Quatsch abschaltet. Es ist so lächerlich. Die Laufzeiten bzw. die Energiemengen einfach mal zu erhöhen, ohne zu sagen, so, und alles, was ihr an Auflagen bisher ignoriert habt, setzt ihr gefälligst innerhalb von relativ fester Deadline, die gerade noch reicht, es auch umsetzen zu können, aber halt eine feste Deadline um. Aber nein, ach, ihr könnt, wenn ihr wollt, vielleicht, möglicherweise, ja, bloß dass eben bisher eigentlich verpflichtende Aktionen verschoben oder nicht umgesetzt wurden, weil, naja, wenn wir in einem Jahr den Quatsch eh abschalten, dann macht es ja keinen Sinn mehr, da jetzt noch Geld reinzublasen. Ja, jetzt ist nicht mehr mit in einem Jahr, jetzt ist frühestens in 6 Jahren. Ja, und jede einzelne Minute, die sie nicht laufen, zählt ja nicht gegen ihr Leistungskontingent und damit laufen sie die länger. So, dann ist bei einer Untersuchung rausgekommen, dass übrigens rund um Gorleben die Geschlechterverhältnisse bei Geburten irgendwie schräg sind. Und zwar werden da deutlich weniger Mädchen geboren als früher. Vorher 102 Jungen auf 100 Mädchen, jetzt 121 Jungen auf 85 Mädchen. Und was macht die Regierung? Naja, wenn man nicht mehr weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis. Da sollen sich jetzt also irgendwelche Experten dann erstmal mit befassen. Haben sie aber ja auch gemacht, wo man jetzt auch irgendwie nichts mehr davon hört. Na, die lustigen Krebsvorwürfe. Aber hey, was kann da auch schief gehen? Ja, und das Land Niedersachsen schließt nur neue Strahlungsmessungen nicht aus. Möglicherweise wäre eine Konsequenz zu überprüfen, ob das Messprogramm umfangreich und vollständig ist. Ja. Oder anders ausgedrückt, das ist alles erstmal noch bloß reines Metagefasel. Da hat sich noch niemand mit befasst, so, Moment, wir haben hier irgendwie Abweichungen von dem statistisch zu erwartenden, von der statistisch zu erwartenden Norm. Die Frage ist, ob die Abweichungen schon statistisch selber relevant sind. Wenn sie statistisch relevant sind, dann heißt es effektiv, irgendetwas ist anders. Nicht in Ordnung. Ich meine, Gorleben hält ja sämtliche Grenzwerte, die da bisher gesetzt wurden, offiziell ein. Also mir wäre zumindest nicht bekannt, dass da offiziell schon Grenzwerte überschritten worden wären. Oder anders ausgedrückt, die Frage, die sich dann aufdrängt, ist, sind die Grenzwerte so in Ordnung? Na, wie kann das? Aber hey, von daher, Schauen wir mal, habe ich gestern bei Fever geklaut. So, dann gibt es Neues vom Space. Ich sage ja, krimiartig spannend. Und zwar erstmal gab es letzten Freitag die Meldung, ja, das Delta Flight Readiness Review hatte beschieden, ja, Discovery darf zum Termin gestern starten. Völlig unterraschend sind sie zu dem Schluss gekommen, okay, alles, was wir an Maßnahmen gegen die Stringer-Problematik tun mussten, haben wir ergriffen. Ground Umbilical Carrier Plate ist okay, alles sieht gut aus. Es gibt nichts, was das Shuttle aufhalten würde. Und ja, haben sie dann beschlossen. At 4:50 p.m. EST, aka 22:50 Uhr. Ich glaube, die 27 Sekunden hatten sie zu dem Zeitpunkt noch nicht. Mal ganz davon abgesehen, dass wir die Zeit ja sowieso nicht eingehalten haben. So, dann Donnerstag Nachmittag ist der ATV-2 Johannes Kepler noch an die ISS angedockt. Das war eigentlich ja mal ein Launch Constraint. Und zwar ist der Trick der, dass der Shuttle-Flug eigentlich mit der Prämisse genehmigt war, so frei nach dem Motto, das ATV ist auf jeden Fall da. So, und ursprünglich hatte es geheißen, okay, wenn die einen Tag Verzögerung machen, was das ATV ja hatte, habe ich ja letzte Woche schon im Podcast erwähnt gehabt, dann hätte man eigentlich auch den Shuttle-Start einen Tag nach hinten schieben müssen, weil das wird sonst zu knapp. So, und dann sind sie nochmal hingegangen, haben sich nochmal die Zeitpläne genau angeguckt und festgestellt, naja, das ATV liegt aber an, bevor wir hier irgendwie das finale Go-No-Go geben. Lasst uns das machen. Und wie sich rausgestellt hat, war da auch genug Platz. Weil 16 Uhr irgendwas, hab ich hier eine Zeit? Nee, habe ich nicht. 16.50 Uhr oder irgendwie sowas in dem Dreh hat das ATV angelegt. Und 22.50 Uhr war der Shuttle-Start eingeplant. Okay, alles, was man da schon laufen hatte, war die Betankung vom Shuttle. Also von dem großen rostroten externen Tank. Oder anders ausgedrückt, hätte da ATV ein Problem bekommen, gäbe es zwei Sorten von Problemen, die es ATV hätte bekommen können. Eine Sorte, die nichts Großes ist, wo man innerhalb von 48 Stunden nochmal anlegen versuchen kann. Und eine Sorte, die halt größer gewesen wäre. Bei einem größeren Fehler hätte man das Shuttle trotzdem starten lassen können. Bei einem kleineren Fehler hätte man die 48 Stunden halt auch aufs Shuttle runterreißen müssen. So, aber es ist halt überhaupt nichts dazwischen gekommen. ATV ist sauber angelegt. Völlig fehlerarm. Also mir wäre zumindest nicht bekannt, dass es irgendwelche Probleme gegeben hätte. Und von daher, ja, war der letzte Launch-Commit-Constraint raus. Und die wird grün. Bis dann der Countdown bei T-9 Minuten in den Planned Build and Hold, den letzten, reingelaufen ist. Und das ist so eine 45 Minuten, die offizielle Uhr zählt nicht weiter. Wegen, weil wir gehen alles nochmal durch, ob wir jetzt alle bereit sind, das Shuttle abheben zu lassen. Und da kam dann über Funk die Durchsage von SRO, was irgendwie Safety Range Blubber, keine Ahnung, Eastern Range ist. Und die haben jedenfalls gesagt, so ja, wir haben hier ein Problem. Wir können im Moment mit unseren Computern den Launch nicht unterstützen, nicht supporten. So, da war dann erstmal die Frage, so habt ihr irgendwie eine Zeitschiene, bis wann ihr denn wieder einsetzbar seid? Kam die Auskunft, nö. So, und dann, also wenn SRO nicht zur Verfügung steht, Range nicht überprüft werden kann, dann können sie nicht starten. Punkt. So, und die Frage, die sich dann völlig berechtigt stellte, so, Hilfe? Was nu? Weil Wetter war grün, GOCP hat gehalten, alles war okay. Kein Eis, kein gar nichts, überhaupt keine Probleme sonst. Alles andere war grün, bis auf SRO. So, und dann kam der Launch Director Mike Leinbach auf die gute Idee zu sagen, okay, wir werden gleich noch hier unsere offizielle Umfrage machen. Go, no, go. Und ihr kriegt einen Spezialhold bei T-minus 5 Minutes. Der ist eigentlich im Zeitplan nicht vorgesehen, aber bei 5 Minuten vorm eigentlichen Abhebezeitpunkt halten wir die Uhr nochmal an und gucken, ob ihr es noch schaffen könnt, weil so ein Zeitfenster für einen Shuttle-Start zur ISS ist so Größenordnung immer um die 10 Minuten groß. So 5 Minuten vorher und 5 Minuten hinterher. Um den eigentlich geplanten Starttermin haben sie Zeit. So, wenn sie in der Zeit also das Shuttle starten würden, hätten sie immer noch eine Chance, sauber zur ISS hochzukommen, ohne dass da irgendwie sie aussteigen und schieben müssen. Und entsprechend war also nach hinten auch noch ein bisschen Platz. Allerdings waren nach hinten, glaube ich, keine 5, sondern irgendwie nur 3 Minuten. Und entsprechend so, ja, frei nach dem Motto, okay, ihr habt jetzt 3 Minuten, doch noch grün zu werden. als Constraint. Wenn ihr in diesen 3 Minuten grün werdet, können wir starten. Wenn ihr in den 3 Minuten nicht mehr grün werdet, dann fröhlichen Feierabend. So, und ich weiß nicht, was sie sich ausreißen mussten bei SRO. Sie haben es sich jedenfalls ausgerissen. Na, da war dann so zwischendurch der Punkt, wo dann auch alle schon richtig sichtbar nervös wurden. Auch Mike Leinbach, der stand dann da und hat dann so per Funk angefragt. Und dann hieß es so zurück, Moment noch. Und ich weiß nicht, wie viele Sekunden noch übrig waren an Wartezeit. Aber es war Krimi. Es war ganz massiver Krimi. Und jedenfalls hat es dann Discovery geschafft mit so bummelig 3 Minuten Verspätung gegen den eigentlich geplanten Zeitpunkt abzuheben. Ist jetzt, während ich das hier aufnehme, am Freitag gerade unterwegs zur ISS Flight Day 1. Für Flight Day 1 steht eigentlich auch nichts Großes an, außer sie gucken sich die Hitzeschutzkacheln an. Dann werden wir mal gucken. So, was jetzt nämlich passiert mit STS-133, ich glaube, ich kann nicht namentlich erwähnen, STS-133 ist die Mission, die letzte Mission von Discovery, und zwar wirklich die letzte Mission, danach gibt's nichts mehr, danach gibt's nur noch einen Flug, wenn überhaupt, in irgendein blödes Museum. Und jedenfalls, was da jetzt ansteht, das permanente bemannte Modul des PMM, Leonardo, was früher mal ein, wie hieß denn Leonardo früher? Also auch Leonardo, aber also als großer Lieferwagen ist er da immer mal hingeflogen worden von dem Shuttle und wieder mitgenommen worden. Ja, das wieder mitnehmen, das fällt dieses Mal flach, weil Leonardo ist ja nach der letzten Mission entsprechend aufgehübscht worden, hat ein bisschen besseren Debris-Schutz bekommen, dass wenn da irgendwelche Kleinstteilchen gegenklonken, die nicht plötzlich ein großes Loch in die Hülle reinreißen, sondern da, wenn überhaupt sie ein Loch reißen können, dann irgendwo gut aufgefangen werden. Und mit entsprechendem Inhalt, also das Problem, was sie oben auf der ISS haben, da ist ja nicht nur das ATV gerade da, sondern da ist auch noch ein japanischer Transport, ein HTV, der zweite zu Besuch. Die haben also Unmengen an Lieferzeugs bekommen und haben das Problem, dass eigentlich diese ganzen Lieferungen alle dafür ausgelegt waren, ja, wenn die Lieferungen ankommen, dann ist ja das PMM schon da. So, entsprechend sind die dann auch platzmäßig nicht drauf ausgelegt, den ganzen Quatsch jetzt auszupacken. Und haben da jetzt also das massive Problem, sie haben mehr Zeug, als sie Platz haben. So, und wenn jetzt also Leonardo kommt, dann können sie den ganzen Quatsch, der da reingehört, dann irgendwie im Laufe der Zeit da reinwerfen. In Leonardo ist allerdings jetzt auch nicht jede Menge Luft, sondern da ist auch eine Menge Zeug drin, also keine Ahnung, wie das dann alles funktionieren soll. Unter anderem ist da mit dabei ein Robonaut, bei Twitter als @S4Robonaut bekannt. Die haben da auch live den Launch mitgetwittert. Also das war, ja, Krimi. Also ich habe da wirklich vor 2 ziemlich synchronen Livestreams gesessen und den offiziellen NASA-TV-Stream, der da irgendwie 2 Minuten hinten dran hing, oder 3. Und so frei nach dem Motto, ja, ne, hier offizielle Countdown-Clock blenden wir schon gar nicht mehr ein, weil es gibt keine offizielle Countdown-Clock im Moment. Und das war heiß. Das war wirklich heiß. Also ich habe keine Ahnung, wie viele Sekunden noch im Countdown-Platz gewesen wären, bevor man dann hätte sagen müssen, okay, also jetzt können wir nicht mehr rechtzeitig ankommen. Aber ja, also ja, nachdem Discovery noch versucht hat, den Launch nach hinten rauszuzögern, hat es dann SRO noch versucht. Und es ist niemandem gelungen, den Launch aufzuhalten. So, dann gibt es Neues vom LHC. Ja, nicht nur das Shuttle ist unterwegs, sondern auch das LHC ist unterwegs. Und zwar letzte Woche, am Wochenende von Samstag zu Sonntag, sind die ersten Protonenpäckchen wieder in den Ring reingelassen worden. Und zwar irgendwie Samstagabend 22.18 Uhr 47 durfte Beam 2 das erste Mal zirkulieren, Beam 1 dann erst irgendwie 0.51 Uhr, das habe ich dann nicht mehr live geguckt, weil ich irgendwann auch mal schlafen wollte. Und dann gab es so lustige Falschmelderei. Mir ist dann auch aufgefallen, ich habe die Golem-Falschmeldung eigentlich nie im Podcast erwähnt. Ich habe sie immer nur so als Erwähnung erwähnt. Und zwar war da der Trick, Golem hatte von dem Chamonix-Meeting vermeldet so, ja, der LHC würde ohne Winterpause weiterlaufen. Was totaler Blödfug ist. Die Winterpause stand zu keinem Zeitpunkt bei auch nur irgendeiner einzigen Präsentation zur Debatte. Weil die Winterpause ist nicht optional. Die Winterpause, die ist verpflichtet, und zwar fürs gesamte CERN. Da gibt's sogar irgendwo, gab's einen Text zu deren toller neuen Kinderbetreuungs- Städte, so frei nach dem Motto, ja, die hat das ganze Jahr geöffnet, außer in den zwei Wochen vor Weihnachten. Weil da ist halt niemand. Da ist wirklich überhaupt niemand. Da ist irgendwie so Betriebsferien. Keine Ahnung, ob man da überhaupt hinfahren kann in der Zeit oder ob man dann nicht vor komplett verschlossenen Türen steht. Na, deswegen das Gefasel von wegen Winterpause würde ausfallen, das hatten die ja schon mal gebracht. Ja, nur, dass ich dieses Mal von Originalquellen informiert wusste, da so Winterpause ausfallen lassen, das steht nicht auf der Debatte. Ganz im Gegenteil, weil wenn wir 2012 fliegen im Sinne von LHC-Teilchen durch die Gegend checken will, dann wird man in der Winterpause vorher ganz definitiv Dinge tun. Irgendwelche Gerätschaften noch in den Ring einbauen, irgendwelche Experimentaufrüstungen schon mal machen, die schon da sind. Irgendwelche Sicherheitssysteme aufrüsten. Das haben sie in dieser Winterpause auch gemacht. Da die Snubber Capacitators tauchen da plötzlich auf. Die gab es vorher meines Wissens nicht. Sie sind, glaube ich, auch nicht in allen Segmenten drin. Sie haben jetzt irgendwie nur zwei Segmente aufgebohrt. So, den Rest, den wollen sie während irgendwelcher Technical Stops aufbohren oder dann halt in der nächsten Winterpause. Na, von daher Falschmeldung. Und wer dann auch in der Falschmeldung reingelaufen ist, ist Heiser. Andreas Stiller. Der hatte nämlich dann Montag gemeldet, so, ja, heute ist der Neustart. Nein, ist er nicht. Ja, da sind jetzt im Moment gerade keine zirkulierenden Protonen zu sehen, was daran liegt, dass sie nochmal irgendwo Probleme hatten, wo sie dann nochmal Access gegeben haben, den Ring aufgemacht haben, Leute reingelassen haben. Und, fand ich dann schon lustig. Aber ja. Also, halb Falschmeldung. LHC lädt irgendwie dazu ein, dass man lauter Falschmeldungen produziert. Also, bis auf die Supergeeks, die sowieso die ganze Zeit immer zugucken und dann halt mitkriegen, wenn da plötzlich Protonen im Ring auftauchen. Was übrigens gar nicht so ewig lange gedauert hatte. Ich hatte irgendwie die Befürchtung, dass sie da länger brauchen würden. Die haben irgendwie innerhalb von, sagen wir mal, Größenordnung einer Stunde es geschafft, Beam 2 wieder sauber um den Ring rumzuleiten. Indem sie den dann zwischendurch immer an den Interaktionspunkten künstlich aufgehalten haben und geguckt haben, dass sie irgendwie die Steuerungskommandos sauber rüberbringen. Aber ja, was sie dann am Montag übrigens auch noch geschafft haben, Montagabend, 3,5 Tera Elektronenvolt mit Squeeze auf 1,5 Meter, allerdings ist ihnen einer von zwei Beams abhanden gekommen. So, ich weiß nicht, ob sie inzwischen jetzt schon mal einen sauber gesqueezten Lauf hatten, aber auf jeden Fall geht da auch demnächst die Saison wieder los. Halt, inzwischen sind es noch knappe 2 Wochen. Nämlich an dem Tag, wo ich wieder beim Augenarzt aufschlage. Da wollen sie wieder mit Physik anfangen. Am 14. März. Aber ja. So. Ich liebe so eine Falschmeldung. Vor allem, wenn sie mir halt auffallen. Was mir jetzt noch nicht aufgefallen ist, dass irgendwer beim Shuttle drüber berichtet hat, wie knapp das übrigens war. Also, ja, ich kann mir vorstellen, dass ich nicht der Einzige bin, der dann das Problem hatte. Scheiß in Dreck. Also während der Countdown dann wieder lief, musste ich auf jeden Fall erstmal ganz dringend auf Klo. Und so viel Aufregung ist nicht gut für mich. Aber ja, so, dann gibt's Neues von der Enquete. Die habe ich jetzt hier einfach mal in die Technik reingeschoben, weil die Politik sowieso zu voll war. Die Enquete-Kommission vom Bimbistag. Die hat beziehungsweise der ältesten Ratsblubber hat ja mal verkündet hier so mit Bürgerbeteiligung, das ist ja zu teuer, das kostet ja Geld. Und alles, was nicht irgendwelchen Lobbyisten Geld in den Arsch bläst, das wollen wir nicht so ungefähr. Und da gab es dann letztes Wochenende war es, glaube ich, gab es Mitgliederversammlung vom Chaos Computer Club in Frankfurt-Main, mir ein bisschen arg weit weg. Aber wo dann unter anderem beschlossen wurde, dass der CCC jetzt Adhocracy finanziert für den Bundestag. Na, weil wenn die dann schon begründen, so, ja, das ist ja alles zu teuer. Na, also für Mont Blanc-Füller haben wir das Geld, aber doch nicht für Beteiligung von Bürgern an irgendwie Dingen, wo wir versprochen haben, die Bürger beteiligen zu wollen. Das geht ja mal gar nicht. Und da hat der CCC dann beschlossen, Entwicklungshilfe zu leisten, so frei nach dem Motto, okay, lieber Bundestag, wir bieten euch an, wir stellen euch eine fertige Installation von Adhocracy hin. Das kriegen wir im Zweifelsfall deutlich günstiger hin als die 80.000, die ihr da behauptet, die das kosten würde. Und dann stellen wir euch das Zeug da hin und dann könnt ihr das benutzen. Damit fällt dann nämlich das offizielle Argument, dass das so teuer wäre, nämlich auch mal wieder platt. So. Na? Könnte man ja dann sagen, hey, Mensch, nett. So, das hat dann zwar irgendwie nicht der Bundestag unter alleiniger Kontrolle, aber hey, entweder ihr wollt da Geld für ausgeben, seid da bereit, ein bisschen was auf euch zu nehmen, oder ihr müsst halt nehmen, was ihr an Entwicklungshilfe bekommt. So, dann gab es irgendwie eine Sondersitzung von der Enquete, wo Andreas Bog twitterte, Axel E. Fischer fordert Ausweispflicht für Adhocracy-Benutzer. Und nein, kein Witz. Da habe ich allerdings nicht viel von gehört. Also frei nach dem Motto, es kann doch nicht sein, dass Bürger anonym tätig sein dürfen. Na, Axel Eduard Fischer, auch bekannt als Forderer nach, es muss ein Vermummungsverbot für das Internet geben. Aha. Warum Axel Eduard Fischer dann seinen zweiten Vornamen nicht jedes Mal ausschreibt, wäre mal eine interessante Frage. Will er sich etwa vermummen? Ja, aber hey. Und dann gab es da noch, hatte er dann noch auf dem offiziellen Enquete-Blog hinterher fallen lassen, so, ja, es gäbe da aber noch juristische Fragen. Weil, denn die Kommission hat damit unter anderem beschlossen, das Kommissionssekretariat zu beauftragen, 5 Sachverständige der Kommission mit der Einrichtung des Beteiligungswerkzeuges Adhocracy außerhalb des Deutschen Bundestages zu unterstützen. Nachdem der Ältestenrat die Einrichtung dieses Tools im Bereich des Deutschen Bundestags gerade nicht gestattet hat, sehe ich nicht, dass das Sekretariat als Teil der Bundestagsverwaltung die Einrichtung eben dieses Tools außerhalb des Deutschen Bundestags unterstützen darf. Diese Auffassung werde ich durch den Direktor beim Deutschen Bundestag rechtlich klären lassen. Ja, hat er, und da kam die Meldung zurück, was willst du eigentlich? Fresse halten, das ist völlig in Ordnung. Also, vielleicht nicht gerade in dem Wortlaut, aber so sinngemäß sind seine Bedenken jedenfalls nicht bestätigt worden. Ja, und was mir da so als Gedanke auffiel, ist die Tatsache, dass der Herr Axel Eduard Fischer wohl gesteigerten Wert darauf legt, dass die Bürger sich nicht beteiligen können. Na, ich meine, was ohnehin bei dieser ganzen Enquete-Scheiße auffällt, ist, die veröffentlichen nicht, was sie tun. Na, so frei nach dem Motto, man darf zwar als 18. Sachverständiger irgendwelche Livestreams gucken, aber irgendwelche Dokumente, die da vorher allen anderen zur Verfügung stehen, kriegt man nicht. Na, wie soll ich mich denn sinnvoll äußern, wenn ich gar nicht weiß, worüber die da reden? Na, ich habe dann irgendwie die offizielle Überschrift, die kann ich mir angucken. Ja, Netzneutralität, So, jetzt soll ich dazu mich äußern. Ja, schön, soll ich mich jetzt irgendwie generisch zu Netzneutralität äußern? Ja, okay, also generisch finde ich Netzneutralität gut. So, wenn Sie ein bisschen was Genaueres wissen wollen, dann müssen Sie aber auch eine genauere Frage stellen. Na, also, das ist alles reine, pure Verarsche. Aber wirklich komplette Verarsche. So, aber immerhin soll jetzt inzwischen eine Adhocracy-Installation auch tatsächlich fertig eingerichtet sein. Und nachdem auch die juristischen Fragestellungen beantwortet sind, gibt es jetzt noch das Problem, dass die Kommission eigentlich alle streng geheim tagen. So, das heißt, es gibt irgendwie nur von einer Truppe da bisher überhaupt irgendwelche Informationen. Alle anderen müssen erst noch beschließen, dass sie nicht komplett streng geheim tagen wollen. Aber ja, so, dann gibt es Neues aus der Fanboy-Ecke. Da gab es erstmal MacBook Pro-Rüchte. Nämlich Boy Genius Report hatte am 21. Montag, wenn mich nicht alles täuscht, die Meldung, dass noch diese Woche oder nein, in den nächsten 2 Wochen neue MacBook Pro Laptops verfügbar für den Verkauf würden und Apple Stores die Lieferung in den kommenden Tagen bekommen sollten. Und die sollen ganz großartig sein, die neuen MacBook Pros. Jaja. They will contain glass trackpads that are even larger than the pads found on current generation MacBook Pro models. No. The next bit of information doesn't quite make sense to us, but we have been told the OS. Und dann gab es das Gerücht so frei nach dem Motto, da wäre irgendwie eine SSD drinne fürs Betriebssystem. Eine kleine SSD und irgendwie eine drehende Festplatte für den Rest. Hm? Ist meines Wissens auch nicht der Fall, aber ja. Oh, dann ist ausgerückt, die haben eine Quelle, die hat Mist erzählt. Aber ja. Dann gab es Readability. Ne, die ganze Abo-Geschichte ist dann wieder aufgeschlagen. Unter anderem ist da dann namentlich aufgetaucht das Tool Readability, mit dem man irgendwie Webseiten leichter lesbar machen können soll. Und da gibt es irgendwie eine, oder die haben sich ausgedacht, eine App. Und wenn man sich bei denen für einen kostenpflichtigen Account anmeldet, dann wird irgendwie Geld an die Betreiber von den Seiten, die man sich anguckt, verschickt. Wo ich noch überhaupt keine Ahnung habe, wie denn das eigentlich funktionieren soll. Wenn jemand bei mir aufs Blog kommt und mit Readability irgendwas anguckt, ich weiß nicht, wo die ihr Geld hinwerfen wollen. Aber vielleicht guckt sich meine Seite auch niemand mit Readability an, weil die gerade noch ohne Readability lesbar ist. Ich weiß es nicht. Und jedenfalls ist die App dann jedenfalls abgelehnt worden, wegen, weil, ne, wer irgendwie was Abo-mäßiges außerhalb vom App Store anbietet, muss es zum gleichen Preis innerhalb vom App Store anbieten. Na, völlig logische Forderung. Ist jetzt auch nicht wirklich überraschend. Und da meint dann Readability, aber ja, aber wir haben ja das Geschäftsmodell, dass wir 30% von dem eingehenden Geld für uns behalten und 70% weitergehen. Irgendwoher kommt mir dieses Modell bekannt vor. Aber ja, wenn man jetzt dann sagt, hey, und 30% gebt ihr an Apple ab, dann funktioniert das natürlich nicht mehr. Schon gar nicht, wenn man den Preis identisch hält. Na, aber ja, das ist so. Und da gibt's dann Apps, auf die Apple im Moment, so wie es aussieht, dann bereit ist zu verzichten. Nun ist es nicht so, als würde der App Store damit auffallen, dass da viel zu wenig Apps drin wären. Von daher, ja, wenn es dann irgendwie ernsthafte Aufruhr deswegen gibt, wird Apple mit Sicherheit sich das nochmal neu überlegen, ob sie das weiter so machen wollen. Na, aber hey. Ja, und da meint der Gruber, er ist da irgendwie so ein bisschen überrascht von, dass sie jetzt einen auf überrascht machen. Also, die Regeln waren bekannt. Die 30-70-Teilung ist auch bekannt gewesen. Von daher, warum tun die jetzt so überrascht, dass ihre App nicht angenommen wurde? So, dann gab es das Gerücht. Da haben irgendwelche Experten dann vermeldet, es gäbe Verzögerungen bei den nächsten iPads und iPhones. Dass die iPads dann erst irgendwie Mitte des Jahres rauskämen und die iPhones dann erst im September. Mein Gruber, das ist totaler Bullshit, beziehungsweise da schwappte dann irgendwie einen Tag später aus der Tech-Blogger-Szene so, ja, das ist totaler Bullshit. Also, ja, Bullshit. Bullshit, 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 Bullshit. So, weil nämlich Reuters meldet das unter anderem, diese Verzögerung sei Blödfug. Ich meine, ich vermisse irgendwie Neuigkeiten zu iOS 4.3. Da hat sich seit 2 Wochen nichts bewegt, gar nichts. Überhaupt gar nichts. Das ist ein bisschen wenig. Und eigentlich hat sich schon seit länger als 2 Wochen gar nichts mehr bewegt. Vor 2 Wochen hätte sich was bewegen sollen, wenn es nach mir gegangen wäre. Aber ja. Ja, und auch der Gruber meint, die Gerüchte da über Verzögerungen, die wären Blödfug. Und ich habe ja mir angewöhnt, Gruber nicht zu widersprechen. Von daher, ja. So, dann gab es ein iPad 2 Termingerücht. Das ist irgendwie am Dienstagabend aufgekommen, so frei nach dem Motto, ja, am 2. März würde Apple eine Presseveranstaltung abhalten. War erstmal so in der Kategorie, ja, Gerücht. Weil es gab noch überhaupt keine Einladung und überhaupt gar nichts. Na, dass irgendwie jetzt Apple-Veranstaltungen schon einen Tag bevor die Einladungen rausgehen angekündigt werden, wundert mich ein bisschen. Aber ja, am Mittwochnachmittag hat sich das dann bestätigt. Da gab es dann die Einladungen. Und auf den Einladungen sieht man irgendwie, ja, es sieht heftig danach aus, als würde da ein iPad-Event kommen. So, dann ist gestern völlig überraschend sind die MacBook Pros aktualisiert worden. Mit mehr CPU, RAM, Festplatte und Thunderbolt. Thunderbolt ist jetzt irgendwie der neue Name für Intels tolle neue Technologie Lightpeak, wo man irgendwie mit tollem neuen Stecker ganz doll heftig 10 Gigabit pro Sekunde Datentransfer kriegen können soll. Haken daran ist, es gibt im Zweifelsfall noch überhaupt keine Geräte, wo man das irgendwie sinnvoll verwenden kann für. Es gibt jetzt MacBook Pros, wo es einen Stecker gibt. So, ja, fehlt irgendwie noch das andere Ende. So, dann ist gestern auch eine Lion-Beta rausgefallen, nämlich macOS 10.7. Lion ist als erste Beta per App Store für Entwickler zu haben. Und auf der offiziellen Lion-Ankündigungsseite kann man sehen, was da für tolle neue Features kommen. Klingt alles erstmal ganz nett. Die viel entscheidendere Frage wird dann eigentlich sein, was kostet es, wenn man es haben will. Und gibt es das noch auf Silberscheiben oder kriegt man das im App Store? Also wenn sie jetzt die Beta schon im App Store verteilen, steht zumindest zu vermuten, dass sie es zumindest auch im App Store verteilen könnten. Was dann nämlich der Grund sein könnte, warum sie den App Store so unbedingt vor 10.7 schon eingeführt haben wollten, weil sonst lässt sich das so schlecht verteilen. Ja, du musst erst das OS haben, um das OS runterladen zu können. Ja. So, und dann gab es gestern von Boy Genius Report noch das Gerücht. One of our Apple sources has just informed us that it looks like Apple has finalized the code for its upcoming iOS 4.3 release. Also sie haben dann gerüchtet, iOS 4.3 würde dann Golden Master werden und wäre jetzt so quasi fertig. Miet, Bild Nummer 8F190. Ja, ich warte da ja noch drauf und hoffe da noch drauf, dass ich das irgendwie noch vor einer eventuell anstehenden OP bekomme, weil es wäre schon cool, das 4er iPhone per komplett gabellos alle Geräte tethern lassen zu können, indem es nämlich einfach ein WLAN aufmacht. Das können die anderen Geräte verstehen. Aber ja, so, mehr hat man da auch noch nicht von gehört. Dann gibt es noch eine Meldung aus dem Dunstkreis Oracle. Die machen jetzt nämlich einen auch noch auf Copyright-Verstößen, die sie aus dem Hut gezaubert haben, weil Google wollte die irgendwie wegen Unerheblichkeit vorab beenden, aber der Richter meint nö. Und jetzt stellt sich halt die Frage, inwiefern APIs tatsächlich einen Urheberrechtsschutz genießen. Na, weil im Wesentlichen sagt Oracle, ja, ihr habt unsere APIs geklaut. Und die sind ja so hohe Schöpfungen, das geht ja gar nicht. Frage ich mich, wie jetzt? Also zumindest in Deutschland gibt es da noch so eine Regelung von Schöpfungshöhe. Und regelmäßig verdient Source Code keine genügend hohe Schöpfungshöhe, um einen eigenen Urheberrechtsschutz zu rechtfertigen. Aber ja, ist mir am Dienstag hier schon in die Finger gefallen. Auch von Dienstag kam dann die Meldung, dass es ein klitzewinziges Problem mit Windows Phone 7, einem Vor-Update, gibt. Weil nämlich Microsoft hat jetzt ein Update verteilt, mit dem der Updater abgedatet wird. Und da gab es bei einigen Samsung-Geräten das Problem, dass die damit überhaupt nicht klarkamen. Also entweder man hatte noch Glück und das Gerät ist einfach nur an sich erstmal irgendwie geschrottet und musste dann per magischer Tastenkombination wieder resettet werden und lief dann wieder. Aber es soll auch Geräte gegeben haben, bei denen man dann nichts anderes machen konnte, als die in den Laden zu tragen und ein neues Gerät wieder rauszutragen. Huch. Und das ist noch nicht mal mehr das große Update, mit dem dann Copypasta dann kommt. Gutenberg. Aber ja. Auch von Dienstag Xpire Streusand. Nämlich in Regensburg hat eine Uni mal ein bisschen rumexperimentiert und siehe da, festgestellt, man kann das Xpire Firefox Plugin um 3 Zeilen Code erweitern und dann kann man auf einem zentralen Server die ach so geheimen Schlüssel ablegen, mit denen sichergestellt wird, dass man Bilder nur während einer gewissen Zeit angucken können kann, weil der eine zentrale Server, der diese Schlüssel verwaltet, die ja nur in einem bestimmten Zeitfenster zur Verfügung stellt, die Schlüssel. Ja, turns out, das, was ich erwartet habe, dass nämlich jemand entsprechend dafür sorgt, dass es einen zentralen zweiten Server gibt, der die Schlüssel entgegennimmt, ist eingetreten. Ohne, dass ich irgendwie davon vernommen hätte, dass der Xpire-Scheiß tatsächlich schon irgendwo verwendet worden wäre. Aber hey, dann soll Android 3.0 übrigens fertig sein, habe ich mir am Mittwoch aufgeschrieben. Hardware, damit gibt es allerdings noch keine. Und wirft damit die Frage auf so, ja, schön, okay, also das Motorola Xome soll jetzt irgendwie an einige Tester rausgegangen sein, an Journalisten in den USA. Mit dem lustigen Nebeneffekt Adobe Flash gibt's noch nicht, ist angekündigt für kommt irgendwann. Wenn man dann nun die Xome-Webseite kennt, dann weiß man, dass die irgendwie nur Flash ist. Und anders ausgedrückt, mit einem Motorola Xome kann man nicht die Webseite von Motorola Xome angucken, weil das ist halt Flash. Und Flash gibt es halt derzeit nicht. Huch! Hat sich jemand ins Knie geschossen. So, und dann schießen wir uns nicht ins Knie, sondern in die Musik. In der Musikecke gibt es jetzt mal ein bisschen was anderes. Normalerweise habe ich hier immer die Musik aus den letzten 200 Podcast-Folgen reindeponiert und gesagt, hier ist das Beste der ersten 200 Folgen. Ja, da bin ich diese Woche, hätte ich einen Titel auswählen wollen, der aus einer bösen Folge kam. Und deswegen habe ich dann gesagt, nee, das mache ich nicht. Dann habe ich auch mal ein bisschen gekramt und habe beschlossen, okay, ich wette jetzt mal gegen eine OP. Und das tue ich, indem ich jetzt einfach Musik hier hinpacke, die dafür sorgt, dass wenn ich die am Stück durcheinander spielen will, da keine OP reinpasst. Stimmt nicht ganz, weil da ist nämlich eine Lücke, wo was reinpasst. Aber ja. Und zwar habe ich aus dem Podsafe Music Network vor Ewigkeiten mal eine Band Arimathea rausgebuddelt. Von der gibt es das Album Tried by Fire und hier genau genommen den Titel Fool's Love in 4 Minuten 6 und wie gesagt noch nie gespielt. Den kriegt ihr dann auf die Ohr, auf die Ohren. Und gefolgt ist das Ganze dann von, habe ich zumindest im Moment da noch stehen, und so 200 Streaming ganz einfach in 6 Minuten 1, weil das ist gar ganz einfach. Warum zum Kuckuck mache ich eigentlich keine Livestreams? Richtig, das könnte ein Grund sein. Und mal ganz davon abgesehen, dass das keinen Sinn macht, wenn ich hier draußen rumlaufe, noch irgendwas livestreamen zu wollen, dann wären meine iPhones alle. Und dann werden die schon von ganz alleine. Aber ja. So, und dann muss ich mal gucken, wie es dann weitergeht. Ich habe jedenfalls jetzt erstmal auf dem Zettel, dass ich mir noch ein MacBook Air käuflich erwerben will, wenn das mein Konto mal zulässt. Aber ja. So. Next Button ist disabled. Ich sage dann erstmal, wenn ihr mich mit Feedback bewerfen wollt, weil ihr zum Beispiel findet, meine Shuttle-Live-Berichterstattung war so toll live. Oder meine Nacherzählung von der Shuttle-Live-Berichterstattung, da fehlte was. Oder das Shuttle-Outro, was ich jetzt noch nicht habe, weil vorhin nur der Launch zur Verfügung stand. Aber ja, oder sonst irgendwas mir mitteilen wollt, wie zum Beispiel, ihr findet meinen Podcast total beschissen und werdet den nie wieder hören und ihr möchtet die Abo-Gebühr zurückhaben. Dann könnt ihr mir das zukommen lassen, indem ihr mich zum Beispiel mit einer Mail bei Google Mail bewerft. Kombiblog@googlemail.com. Oder indem ihr mich antwittert oder mir einen Kommentar im Blog hinterlasst, wo ihr das findet. Findet ihr, wenn ihr nachguckt, wo ihr diesen Podcast her habt. Da irgendwo ist ein Link. So, genau. Und dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt. Bei der Sonne kann ich mich eigentlich nur begrenzt bedanken, weil ich hatte eigentlich gehofft, dass die schon in Teil 1 mehr scheint. Das tut sie jetzt erst. Naja, egal. So, und dann viel Spaß mit Fool's Love von Aramathea und dem Beats und so 200 Streaming Ihnen ganz einfach. Und bis zum nächsten Mal, wenn er nicht dazwischen kommt.
Aramathea.
Who's that?
It's my band.
Aramathea?
Yeah, it's numero uno.
Aramathea is numero uno.
Like a match with a spark, like Wir können mal kurz drüber reden, wie das hier heute mit dem Livestream funktioniert. Wir haben ja normalerweise unser Setup für die Pluskunden, die dann den Audio-Stream hören können in HTTP Live und in einer Wiederholungs-Relive-Version. Aber wir haben ja heute hier aufgerüstet mit Kameras und mit Boings TV, was hinten raus streamt. Jawohl, Rock'n'Roll. Und da hinten kommt ein Signal raus und wird durch eine Internetleitung, die so in letzter Sekunde und gerade so und irgendwie mit Schwierigkeiten nur vorhanden ist.
Ach, das ist jetzt die neue tatsächlich?
Naja, das ist schon die hier vom Haus, aber die war unklar, ob man die tatsächlich hier so zuverlässig und ob da genug Bits durchpassen und sowas. Die eigens gelegte DSL-Leitung, die ist nie angekommen, weil der Telekom-Techniker im Keller aufgehört hat zu arbeiten. Der hat dann gesagt, so, ich finde kein Kabel hier. Ich dachte, sein Job wäre ein Kabel. Aber egal. auf jeden Fall haben wir jetzt diesen HTTP-Stream und wir haben uns nicht so eine tolle Kiste hingestellt, die das irgendwie in Hardware encodiert und sowas, sondern Thorsten hat das in, naja, so die letzten zwei Wochen nonstop dran gestraubt.
Oh, sein Chef hört zu, sag das bitte so nicht.
Immer nur nachts.
Naja, Feierabend halt.
Genau. Und du kannst mal kurz erklären, welche Kette wir jetzt hier benutzen, um diesen Stream in HTTP und in Justin TV und sowas.
Also das Kurz daran ist schwierig.
Nee, mach die kurze Version.
Ja, überleg. Also wir haben ja jetzt heute den Livestream in, wie du schon sagtest, Justin TV und Ustream. Das Problem mit den beiden, also die sind grundsätzlich zuverlässig. Man hätte auch einen davon einfach nur nehmen können, Ustream oder nur Justin. Die sind nur entweder nicht bezahlbar im Sinne von Ustream, wenn man sie unlimitiert haben möchte, oder haben halt so ein Zuschauerlimit und da wollten wir eigentlich nicht dagegen rennen. Und zusätzlich natürlich iPhone, iPad-Unterstützung und HTML5, alles prima. Also, was wollen wir? HTTP-Livestream. Und wir haben ja auch für den Audio-Stream schon von einem Open-Source-Projekt so einen Live-Segmenter und was der im Endeffekt macht, ist, der nimmt ein Eingangssignal, Video oder Audio und schnipselt das in diese kleinen TS-Schnipsel, die man eben braucht für dieses HTTP-Livestreaming. Die Frage ist nur, wie bekommt man das von hier zum Server? Klingt erstmal einfach, bis man drüber nachdenkt. Es gibt nicht so wirklich viel Software, um zu broadcasten. Auf dem Mac, es gibt VLC, der macht das ohne Audio, super. Oder QuickTime Broadcaster, klingt erstmal toll, vom Hersteller, die totale Dreckssoftware. Der hat eine Einstellung für FPS, da kannst du einstellen, was du willst, die bewirkt überhaupt nichts.
Du kannst 60 einstellen oder 25. Oder
sind immer 15.
15.
Der bricht ab, so richtig gut redet er auch nur mit dem QuickTime Streaming Server, den gibt's als Open Source, als Darwin Streaming Server, alles schön und gut. Im Endeffekt, so blöd wie es klingt, Adobe Live Media Encoder funktioniert am besten. Wenn jemand was anderes kennt, was gut zum Broadcasten ist auf dem Mac, immer her damit. Vielleicht machen wir sowas ja mal wieder. Oh. Und naja, jedenfalls, das schicken wir hoch zu unserem Server. Auf dem Server läuft ein Wowser Flash Media Server. Das Ding ist, gibt's auch irgendwie eine Developer-Version mit 10 Clients. Würde jetzt nicht lang, aber damit haben wir es schon mal auf dem Server. Und von da greifen wir es uns ab mit FFmpeg, schicken es in den Live-Segmenter rein. Der Live-Segmenter macht daraus 5 Streams, das ist auch wieder FFmpeg. Und dann wird es zerschnipselt und kommt in Amazon CloudFront hoch.
Ich dachte, war doch jetzt alles ganz einfach.
Genau. So, und damit haben wir HTTP-Livestreaming und für Justin TV und Ustream, da geht klar der Pick an Justin TV, weil Justin TV hat einen Python-Skript, mit dem kannst du hochladen an denen ihre Server. Du musst es nur vorher mit dem VLC noch abgreifen und dann lokal per RTP über TCP an dieses Python-Skript schicken und von da lädt's hoch zum Justin. Und für den Ustream, der spricht nur mit so einem Tool, das sie selber haben, und mit einem Flash Media Encoder. Wo kriegt man jetzt einen Flash Media Encoder für Linux her? Schwierig. Und da sei mal wieder libRTMP erwähnt.
Wieder?
Wieder mal.
Ja,
wieder mal.
Das hat Martin.
Martin hat das mal gepickt mit RTMP-Dump, um aus der Mediathek was abzugreifen. Das Schöne ist an libRTMP, das kann auch publishen. Und wenn du das in den FFmpeg reinkompilst, dann kannst du es damit hochschicken zum Ustream. Aber auch das geht nur, wenn du als User-Agent noch Flash Media Encoder mitgibst. Unser Stream. Also,
was mich jetzt dazu interessieren würde, was sagt...
Das ist einer der Gründe, weshalb ich Angst vor euch habe. Und auch vor dem Publikum, weil die alles verstehen.
Oh, die lachen nur so. Das, ich lache auch nur so.
Höflichkeit, ja.
Wollen wir jetzt noch erklären, wie das ist, dass der alte Segmenter mit dem FFmpeg-Bild von irgendwie nicht mehr zusammen...
Aber lassen wir das vielleicht noch? Lassen wir, glaube ich. Ja. Nur ganz kurz. Man muss halt eine FFmpeg-Version von 2009 verwenden, dann funktioniert auch das.
Also ihr seht, alles gar kein Problem.